Es ist ein Privileg, wenn man hier predigen darf, dann darf man die Maske absetzen.
Das ist sehr schön.
Der Advent soll uns immer wieder anregen, uns über das Kommen Jesu Gedanken zu machen. Und dabei sind unsere Vorstellungen entweder in der Regel entweder auf Bethlehem und auf das erste Kommen oder auf die Wiederkunft am jüngsten Tag ausgerichtet. Und ich muss sagen, ich freue mich wirklich drauf, ihn dann sehen zu können, und von mir aus könnte er heute schon kommen. Was wäre aber, wenn er sich entscheiden würde, hier heute einen Besuch zu machen, sozusagen eine kurze Stippvisite, noch bevor er wiederkommt und ihn dann alle Menschen sehen werden? Das wird leider nicht passieren. Die Bibel ist da eindeutig, ganz eindeutig, dass er nur noch einmal am jüngsten Tag wiederkommen wird. Ein christlicher englischer Schriftsteller, Adrian Plus, den einige von euch vielleicht kennen, der hat dieses bekannte Buch geschrieben, Tagebuch eines christlichen Chaoten, hat eine Kurzgeschichte verfasst, die Der Besuch heißt, und in der sich das Unmögliche doch ausgedacht hat. Ich mag diese Geschichte sehr, auch wenn sie ein reines Fantasieprodukt ist, so ist sie doch in mancher Hinsicht für uns Fromme entlarvend. In dieser Geschichte berichtet sozusagen der Mann, der in der Gemeinde, zu der Jesus zu Besuch kommt, die ganze Organisationsaufgabe übernommen hat für diesen angekündigten Besuch. Und dabei beschreibt er auch, wie das Eintreffen des Herrn abgelaufen ist. Die Gemeinde hat sich an einem Sonntagabend zu einer festlichen Versammlung in der Kirche eingefunden und sie warteten nun drauf, sie saßen da alle, dass er kommen würde, bis sie auf einmal merkten, dass er bereits hinten in der letzten Reihe still gesessen hat. Er wurde ja nach vorne gebeten, aber noch bevor der Organisator ihm das Programm für den geplanten Ablauf des Abends zustecken konnte, verlief alles ganz anders. Ich will das heute nicht alles erzählen, aber wenn es euch interessieren sollte, dann lest es einmal nach. Eines hat mich bei dieser Beschreibung der Ankunft sehr berührt, und das will ich euch vorlesen. Er wandte sein Gesicht wieder den Leuten zu und schaute sie an, als würde er einen Freund in der Menge suchen. Er schien nach einem Gesicht zu suchen, das er kannte. Da winkte ihm jemand zu, und in diesem Moment wurde die ganze Sache verrückt. Er lief den Gang hinunter, legte seinen Arm um diese Frau in der vierten Reihe. Die Frau weinte und er sagte etwas zu ihr, was keiner hören konnte. Dann standen andere auf, gingen zu ihm, sodass eine kleine Ansammlung mit ihm in der Mitte entstand. Es war ziemlich komisch. Einerseits saßen da noch die Leute auf ihren Plätzen und schauten nach vorne, waren offensichtlich peinlich berührt und wussten nicht, was sie tun sollen, während andererseits ein Haufen von Leute da war, die lachten und weinten und machten ziemlichen Krach. Dann war es plötzlich ganz still. Auf der anderen Seite der Kirche saß ein junger Mann, der schaute nach vorne und war wie gelähmt. Sein Gesicht war weiß, die Hände umklammerten seine Knie und er schien sich mit aller Willenskraft zusammenzureißen. Und dann kamen diese zwei Worte aus dem Mund des Herrn, die ihn wie freisetzten. Keine Sorge. Das war alles, nur keine Sorge. Und der junge Mann sprang auf, schoss quer durch die Kirche und fiel vor ihm auf die Knie. Und dann fing es wieder an. Ich meine, dieser Krach. Ich kann mir diese ganze Szene gut vorstellen. Und die Frage, die mich dabei bewegt, ist, was würde er bei uns tun? Wie wäre das, wenn er hier wäre? Würde Jesus mein Gesicht kennen, wenn er sich suchend umschaut? Wären wir peinlich berührt, wenn unsere geplante würdige Versammlung von ihm abgelehnt würde, weil er einfach nur als Freund mit uns zusammen sein will? Ich möchte euch einladen, dass ihr euch diese Frage einmal selbst stellt. Und dazu will ich mit euch heute einen Text aus dem Lukasevangelium betrachten, in dem Jesus einen kurzen Besuch in der Stadt Jericho gemacht hat, als er auf dem Weg nach Jerusalem war. Dieser Besuch damals hat allerdings tatsächlich stattgefunden. Ich lese Lukas 19, Vers 1 bis 10. Und er ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Er konnte nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab, denn ich muss heute in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn mit Freuden auf. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten: Er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich ihm vierfach. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn wir diese Geschichte hören oder lesen, dann schauen wir in aller Regel nur auf den Zachäus. Das war ja auch ein ziemlich übler Bursche. Er war Oberzöllner und um den Job zu ergattern, musste man sich bei der römischen Besatzungsmacht ziemlich anbiedern. Er war sozusagen ein Kollaborateur, um auf Kosten seiner Landsleute sich bereichert hat. Er hat denen die Gelder abgenommen, die ihm zustanden, aber es war damals so üblich, sie nahmen normalerweise mehr, weil sie ja reich werden wollten. Und wenn die Landsleute nicht zahlen wollten, konnte er ihnen die römischen Legionäre auf den Hals hetzen. Als Oberzöllner hatte er sogar noch mehrere solcher Blutsauger unter sich, die für ihn die Schmutzarbeit leisteten. Diese Geldeintreiber waren so ziemlich die meistgehassten Menschen im Land und sie galten als die größten Sünder vor Gott. Aus dieser Geschichte können wir lernen, dass Jesus selbst solche Sünder nicht ablehnt. Wir erkennen, dass auch sie noch gerettet und für Gott gewonnen werden können, wenn Jesus ihnen begegnet. Und wenn wir das lesen, dann sind wir von Herzen richtig froh und sagen: preis dem Herrn, dass wir einen solchen gnädigen und wunderbaren Gott haben. Wenn wir diese Geschichte aber unter dem Gesichtspunkt der Adventszeit betrachten, unter dem Gesichtspunkt, dass Jesus eigentlich die ganze Stadt Jericho besucht hat, dann werden auf einmal ganz andere Facetten sichtbar, die für uns, weil wir keine Obersünder sind, viel aktueller und wichtiger werden. Können wir gleich den ersten Vers nehmen. Und er ging hinein und zog hindurch. Wie groß war Jericho damals? Wohl über 1000 Einwohner waren es sicher. Und was macht Jesus? Er zog hindurch. Offensichtlich hatte er dort keine Freunde, niemand, der ihn und seine Jünger zum Bleiben oder wenigstens zum Essen eingeladen hätte. Und es war nicht so, dass sie nicht gewusst hätten, wer er ist. Denn sie hatten sich ja längs der Durchgangsstraßen so dicht an dicht aufgestellt, dass der kleinwüchsige Zachäus Jesus nicht einmal sehen konnte. Das war eine günstige Gelegenheit für die Leute, denen immer zu zeigen, was sie von ihm gehalten haben. Sie standen da und ließen ihn nicht durch, haben auf diese Art und Weise ihre Verachtung und Missbilligung zum Ausdruck bringen können. Aber wenn dieser Obersünder nicht gewesen wäre, dann hätte Jesus die Stadt unberührt hinter sich gelassen. Das sind diese Hunderte, ja vielleicht 1000 Menschen. Und Jesus ist einfach hindurchgewandert. Oder anders formuliert, lauter Gaffer, die Jesus sehen, aber Jesus nicht begegnen wollten. Das ist eigentlich ein vernichtendes Urteil über diese Stadt. Sie wollten ihn nur aus Neugierde sehen, vielleicht um später sagen zu können, ich war auch dabei. Tatsächlich begegnen wollten sie ihm nicht, bis auf den einen. Dieser einen, der sich in seinem Herzen zutiefst sehnte, zu erfahren, wer er sei, Vers 3. Er hat sich sicher gedacht, ich bin einer der meistverachtetsten Menschen hier und in meiner beschämten Situation ist es völlig aussichtslos, diesem Mann Gottes begegnen zu wollen. Aber ich bin schon zufrieden, wenn ich ihn wenigstens sehen kann. Und er rannte ein Stück voraus und kletterte auf einen Baum, damit er über die anderen hinwegschauen konnte, um ihn wenigstens zu sehen. Damit wäre schon zufrieden gewesen. Was für ein Kontrast. Auf der einen Seite die Juden, die mit sich und Gott im Reinen zu sein schienen und nicht mehr wollten, als dabei gewesen zu sein. Und auf der anderen Seite Zachäus, der Sünder, wie er im Buch steht, aber für den es offensichtlich alles davon abhing, Jesus zu sehen. Wenn es ihm nicht so viel bedeutet hätte, wäre der Oberzöllner sicher nicht wie ein kleiner Bub auf einen Baum geklettert. Und das, was ich euch gerade ausgemalt habe, ist nicht in den Text hineininterpretiert. Wir können das an Vers 5 erkennen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab, ich muss heute in deinem Haus bleiben. Das Erste, was wir lesen, ist, Jesus sah auf und erblickte ihn. Von keinem anderen in der Stadt wird berichtet, dass Jesus ihn angeschaut hat. Und nicht nur das, der Heilige Geist hat Jesus auch den Namen dieses Mannes geoffenbart, sodass er ihn direkt anreden konnte. Zachäus, steig herab. Ihr könnt mir glauben, der Heilige Geist war nicht davon beeindruckt, dass dieser Zachäus wegen Jesus auf den Baum geklettert war, sondern weil er die Sehnsucht dieses Mannes nach Jesus und seine Offenheit für den Messias gesehen hat. Nur weil Zachäus sein Herz für Jesus geöffnet hatte, freiwillig geöffnet hatte, deshalb sagt Jesus zu ihm: Ich muss heute in deinem Haus bleiben. Jesus dringt niemals in ein Haus ein, das sich ihm nicht öffnet. Das lesen wir auch in der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20. Siehe, ihr kennt diesen Vers alle, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu ihm werde ich hineingehen und mit ihm das Mahl feiern. Jesus ist vor fast 2000 Jahren in den Himmel zurückgekehrt und kommt heute leider nicht zu Besuch, wie in dieser vorhin erzählten, erfundenen Geschichte. Aber wir haben in Matthäus 18, Vers 20 die Zusage: Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, werde ich mitten unter ihnen sein. Jesus ist auch heute hier bei uns, in unserer Mitte dabei, unter uns. Es fragt sich nur, wie begegnen wir ihm? Oder um konkreter zu werden, kann er dir begegnen? Ich bin sicher, dass wir ihm, du und ich auch, so wie Zachäus begegnen können. Oder so distanziert wie alle übrigen Bewohner Jerichos. Eins ist sicher: Jesus möchte am liebsten den ganzen Raum voller Menschen mit der Haltung des Zachäus haben. Nicht wegen der Sünden, sondern wegen seiner Sehnsucht zu sehen, wer Jesus ist. Und wer bist du? Jemand, der Jesus an sich vorbeiziehen lässt? Oder jemand, der sich von Herzen wünscht, dass ihm Jesus heute persönlich begegnet? Wie können wir herausfinden, auf welche Weise wir Jesus heute begegnet sind? Ich glaube, das ist ganz einfach. Wenn du heute Mittag wieder zu Hause bist, dann frag dich einmal, was hat dich heute im Gottesdienst am meisten beschäftigt? War es etwas, was dich gestört hat? Damals bei den Leuten Jericho war es die Beobachtung, Vers 7, er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu bleiben. Da kommt dieser Jesus schon mal in unsere Stadt und dann geht er genau zu diesem Typ. Ich bin viel besser als der und bei mir geht er einfach vorbei. So mögen die Leute in Jericho damals gedacht haben. Das kann uns auch passieren, dass wir aus einem Gottesdienst kommen und was geblieben ist, ist Unzufriedenheit oder Ärger über etwas, was da abgelaufen ist und mich gestört hat. Dann ist Jesus an mir vorbeigezogen. Oft bleibt auch etwas Positives. Ich denke, dass damals die anderen, die im Haus von Zachäus gewohnt haben, es sicher toll fanden, dass Jesus zu ihnen kam und sie ihn aus der Nähe erleben konnten. So geht es auch uns. Wir freuen uns an Zeugnissen, die wir hören, an den Liedern. Während der Anbetungszeit in der Predigt wurde genau das gesagt, was auch meine Meinung ist. Oder nach dem Gottesdienst habe ich mich noch mit jemandem unterhalten können, mit dem ich schon lange nicht mehr gesprochen hatte. Es ist schön, wenn wir solche Dinge aus der Gottesdienstgemeinschaft mitnehmen. Aber wenn das alles ist, ist Jesus enttäuscht. Er ist enttäuscht, und wir sind es vermutlich auch, weil wir zwar etwas mitbekommen haben von ihm, aber ihm nicht persönlich begegnet sind. Denn es gibt mehr. Wir wollen uns nicht mit weniger zufrieden geben, als mit dem, womit Zachäus Jesus erlebt hat. Jesus hat zu ihm gesagt, ich muss heute in deinem Haus bleiben. Und er ist bei ihm eingekehrt. Bei Zachäus ist daraufhin etwas passiert. Etwas hat sich dramatisch zum Guten verändert. Und Jesus hat diese Begegnung bewertet, Vers 9. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Und Jesus sagt das nicht wegen der biologischen Abstammung, sondern weil er Gott geglaubt hat und weil er Jesus persönlich begegnet ist. War das damals ein Sonderfall, dass dieser Mensch so gesegnet worden ist? Darauf müssen wir mit Nein antworten. Wenn es ein Sonderfall war, dann höchstens deshalb, weil es unter den vielen Bewohnern Jerichos nur diesen einen einzigen gab, der für Jesus offenbar und wirklich wissen wollte, wer er sei. Es ist heute immer noch so, dass Jesus bei jedem, der ihm das Herz öffnet, einkehrt und er Gemeinschaft mit ihm hat. Wenn du also heute nach Hause kommst und für dich das Wichtigste, das ist, das, was dich am meisten berührt hat, das ist, was Jesus dir in diesem Gottesdienst persönlich gesagt hat, gegeben oder getan hat, dann hat Jesus bei dir das erreicht, was er sich für dich vorgenommen hatte. Jesus ist damals nicht durch Jericho gewandert und hat zu sich gesagt, schau nicht rechts, schau nicht links, da vorne wartet Zachäus auf dich. Dass das nicht so ist, das können wir auch aus der Begegnung Jesu mit der Frau erfahren, die seit vielen Jahren an Blutungen litt. Der Herr war auf dem Weg zu der sterbenden Tochter des Jairus. Es ging um Leben und Tod und trotzdem blieb er stehen, bis er mit der Frau, die geheilt worden war, gesprochen hat und sie in ihrem Glauben gestärkt hat. Wisst ihr, warum er stehen geblieben ist? Dort im Lukas-Evangelium, Kapitel 8, Vers 46, sagt Jesus, es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Als Jesus durch Jericho zog, ist der Geist Gottes nur wegen einer Person aktiv geworden, wegen Zachäus. Bei wem geschieht das heute hier in unserem Gottesdienst? Wer ist hier in der Erwartung, dass Jesus ihn anschaut und sagt, ich will heute bei dir einkehren? Ich denke, ein Schlüsselsatz dazu ist, was wir in Vers 3 lesen. Er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Da steht nicht, er suchte Jesus zu sehen, damit er ihm helfen würde. Das Geheimnis der Begegnung mit Jesus im Gottesdienst ist, dass es um ihn geht, wer er sei und nicht, was er tut. Jesus hat damals die Pharisäer ziemlich abgebürstet, die zu ihm gesagt haben, Johannes 6, Vers 30, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Dort, wo Menschen um der Zeichen willen kommen, geschieht wenig. Glauben kommt nicht aus Zeichen und Wundern, sondern Wunder folgen uns dann, wenn wir glauben. Wenn wir erleben wollen, wer er ist, werden wir ihm begegnen. Genau das wird unseren Glauben stärken und dann kann alles geschehen. Doch dazu müssen wir in unserem Herzen das Verlangen haben, muss in uns das Verlangen brennen, Jesus sehen, Jesus persönlich begegnen zu können. Ich möchte zwei Aspekte beleuchten, die uns dabei helfen sollen. Der erste, was hindert uns, Jesus zu begegnen? Und zweitens, wie kann ich ihm begegnen? Also, was hindert uns, Jesus zu begegnen? Was hat damals die Bewohner von Jericho gehindert, Jesus persönlich zu begegnen? Was lesen wir über sie in unserem Text? Vers 3. Zachäus konnte es nicht wegen der Volksmenge. Da stand diese Wand von Menschen am Straßenrand festgefügt, unbeweglich. Jeder hatte seine Position bezogen und sie wollten die Attraktion des Tages sehen. Für mich wird da eine Haltung sichtbar, die die Menschen wie immun macht. Ich brauche ihn in diesem Moment eigentlich nicht. Ich will einfach nur Zuschauer sein. Jesus, den die Propheten schon Jahrhunderte vorher als den lang ersehnten Messias angekündigt hatten, auf den wahrscheinlich auch viele von den Leuten in Jericho gewartet haben, zog durch ihre Stadt und sie blieben seltsam unberührt. Er hat ihnen in diesem Moment nicht in den Kram gepasst und so ließen sie die wichtigste Person in ihrem Leben einfach durchziehen. Danke, heute nicht. Ich glaube, wir kommen manchmal auch mit so einer Haltung in den Gottesdienst. Es ist uns wichtig, für unser Wohlbefinden hier zu sein, aber bitte nichts Außergewöhnliches. Ich bin völlig zufrieden, wenn ich Zuschauer bleiben kann. Leute, Jesus ist unter uns. Der Herr aller Herren, dem die Engel Tag und Nacht dienen. Wenn er wollte und nur ein bisschen von seiner Herrlichkeit hier sichtbar machen würde, würden wir alle umfallen und blind werden, wie das dem Paulus vor Damaskus passiert ist. Aber Jesus will uns nicht erschrecken, er will uns nicht durch seine Majestät verängstigen. Er will uns als Freund begegnen und er will mit uns innige Gemeinschaft haben. Er will hier kein Zuschauer für seine Veranstaltung, wirklich nicht. Sein Herzenswunsch ist, dass er uns in den Arm nehmen kann, dass er in unser Herz hineinsprechen kann, keine Sorge. Dass wir uns um ihn scharen, lachen und weinen, gerade wie es um unser Herz bestellt ist. Ich glaube, die Zuschauermentalität ist der häufigste Grund, warum wir Jesus in unseren Gottesdiensten nicht begegnen. Mir ist noch ein zweiter Grund bewusst geworden, der auch oft ins Spiel kommt. Wir fürchten uns vor den Folgen. In Vers 8 haben wir gelesen, Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Wir haben diesen Text vor vielen Jahren mal in unserem Bibelgesprächskreis durchgearbeitet und auf diesen Vers hat eine Teilnehmerin sofort gesagt, Mann, der Besuch ist ihm aber ganz schön teuer zu stehen gekommen. Ist das wahr? Diese Frau hätte auch in mein Leben schauen und dann feststellen können, dass ich damals etwa 40 Jahre verheiratet war und die längste Zeit den größten Teil meines Einkommens für den Unterhalt meiner Frau und die mit der Zeit wachsende Zahl der Kinder hingegeben habe. Wenn man nur auf die Finanzen schauen würde, würde sie genauso sagen müssen, Mann, die Entscheidung zu heiraten und eine Familie zu gründen, ist dir aber ganz schön teuer zu stehen gekommen. So betrachtet stimmt das. Aber was habe ich dafür bekommen? Wie reich ist mein Leben durch meine Frau geworden und durch unsere Kinder? Das ist doch ungleich viel mehr wert als alles möglicherweise eingesparte Geld samt den Zinsen auf einem Bankkonto. Den Segen, den Gott auf unsere Familie und durch unsere Familie auf mich gelegt hat, den kann kein Mensch dieser Welt bezahlen. Und ich bin überzeugt, so war es damals auch bei Zachäus. Das, was er damals durch das Eintreten Jesu in sein Haus und in sein Leben geschenkt bekommen hat, war so viel wert, dass das ganze Geld, das er daraufhin verteilt hat, kein Verlust mehr sein konnte. Eben noch war er der verachtetste Mann der ganzen Stadt und ich glaube, dass er mit seinem angehäuften Gold die Anklagen seines Gewissens überhaupt nicht zum Schweigen bringen konnte. Vielleicht hat ihn in den Nächten die Angst umgetrieben, dass er vielleicht mal in der Hölle enden wird. Und dann kam Jesus zu ihm und hat von ihm die Last der Schuld und die Anklagen seines Gewissens weggenommen, hat ihn befreit, hat ihm seine Ehre wiedergegeben und ihm gesagt, wohin sein Leben führen wird. Jesus konnte das in einem einzigen Satz sagen. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Das hätte er sich für seinen ganzen Besitz nicht kaufen können. Und er hat es geschenkt bekommen. Ist es dann so ungewöhnlich, dass er verschenkt hat, was er gehabt hat? Kommen wir zurück zu den Folgen, die es für uns haben kann, wenn wir die persönliche Begegnung mit Jesus hier im Gottesdienst suchen. Lasst uns mal eine Risikoabschätzung machen. Was wäre der schlimmste Fall? Dass Jesus sagt, verteile deinen Besitz unter den Armen. Dazu kann ich mehreres sagen. Erstens, wenn Gott deinen Besitz für sein Reich haben will, dann kann er dir das genauso gut zu Hause sagen. Das muss er nicht hier im Gottesdienst machen. Zweitens, Jesus hat dem Zachäus nicht gesagt, dass er sein Reichtum verteilen soll. Zachäus ist bewusst geworden, dass er durch Jesus so reich geworden ist, dass er sein Geld hergeben kann und dadurch keinen Verlust hat. Drittens, ich kenne persönlich bisher noch keinen, dem Gott in seinem im Gottesdienst gesagt hat, er solle alles verschenken. Und wenn ich mal von Menschen gelesen habe, dass Gott zu ihnen irgendwann in ihrem Leben mal gesagt hat, sie sollen ihren Besitz aufgeben, so haben sie alle das Zeugnis dafür gegeben, dass es ihnen kein Schaden war. Und viertens, Jesus hat im Laufe von 40 Jahren, die ich Christ bin, einige wenige Male zu mir gesagt, gib dieses und jenes Geld her. Ich habe eine bescheidene Summe immer hergeben sollen. Und dieses Geld, das ich für den Herrn gegeben habe, hat uns nie irgendwo anders gefehlt. Was kann es noch für Folgen haben, wenn du dich dafür öffnest, dass Jesus dir begegnet? Meiner Erfahrung nach ist bei Weitem das Häufigste, was geschieht, dass Jesus uns beschenkt. Ich bin noch nie aus einer persönlichen Begegnung mit dem Herrn herausgekommen, ohne dass ich reicher war als vorher. Und wenn jemand von euch meint, dass er das anders erlebt hat, das würde ich gerne mal hören. Es gab für mich sicher schon Gottesdienste, in denen ich Jesus nicht begegnet bin, aber noch keinen, in dem Jesus mich berührt hat und ich nicht reicher, beschenkt wieder davongegangen bin. Ich glaube, das Schlimmste, was wir zu erwarten haben, ist, dass wir im Gottesdienst Jesus begegnen, dass er uns etwas schenkt und wir das mit anderen teilen sollen. Das kann ein prophetisches Wort sein oder ein Wort der Erkenntnis. Das kann eine Kraft Gottes sein, damit andere durch dein Gebet geheilt werden. Das kann ein Segen sein, durch den ein Bruder oder eine Schwester getröstet, ermutigt oder Frieden im Herzen findet. Und selbst wenn du diese Geschenke weitergibst, bist du selbst auch noch reich geworden, weil du die Gnade erlebt hast, dass der Herr durch dich seine Werke tut. Wisst ihr, worin oft unser Problem liegt? Es liegt in der Angst vor dem, was andere darüber sagen könnten. In Jericho haben sich die sogenannten Frommen das Maul zerrissen, Vers 7. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten, er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu bleiben. Aber dem Herrn war das egal, Zachäus war das egal. Also lass es dir auch egal sein, was andere über das reden mögen, wenn du eine Begegnung mit dem Herrn hast. Hauptsache, Jesus stellt fest, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn er oder sie ist auch ein Nachkomme Abrahams. Kommen wir zur zweiten Frage, wie kann ich Jesus begegnen? Schauen wir noch ein letztes Mal kurz in den Text. Was hat Zachäus alles getan? Weil er keine andere Möglichkeit hatte, ist er zunächst auf einen Baum geklettert. Das nächste war, dass er auf der Stelle getan hat, was Jesus von ihm wollte, Vers 6. Und er stieg eilends herab und nahm ihn mit Freuden auf. Was dort im Haus geschehen ist, berichtet Lukas nicht. Zum einen haben sie sicher dort auf jeden Fall ein Gastmahl gegessen. Das war so natürlich, so normal, das musste man gar nicht extra aufschreiben. Das war völlig klar, dass das geschehen wird. Und dann hat Jesus sicher mit Zachäus geredet, ihn mit der Liebe Gottes eingehüllt und durch ein Wunder sein steinernes Herz in ein fleischernes verwandelt. Das war so etwas Persönliches, Intimes, dass das niemand anders zu wissen braucht. Wir können nur die Auswirkungen sehen, über die wir schon gesprochen haben. Was in der Gemeinschaft mit Jesus geschieht, wird bei jedem von uns individuell sein, anders sein, aber für jeden maßgeschneidert. Was können wir von Zachäus lernen? Ich denke, das Erste ist, dass bei uns oft der Alltagstrott und manche liebgewordene Gewohnheit die Sicht auf Jesus verstellen kann. Vielleicht müssen wir auch so auf eine Art Baum klettern, wenn wir in den Gottesdienst kommen. Für mich sieht das so aus, dass ich mir das, was während der Anbetungszeit gesungen wird oder was ich singe, mache ich mir persönlich zu eigen. Irgendjemand anders hat das geschrieben und vertont, aber in diesem Moment, wenn ich singe, ist es mein Bekenntnis. Wenn ich während dieser Zeit aufstehe und die Hände hebe, dann ist es für mich das Gleiche wie bei Zachäus, der auf den Baum geklettert ist. Ich tue es, um Jesus besser sehen zu können. Für euch kann das was anderes sein. Für mich ist es das Stehen und Händeheben. Und bevor der Gottesdienst überhaupt anfängt, ist es mir so wichtig, mit ihm zu reden, nicht mit den anderen. Und so bete ich dann immer wieder, Jesus, ich will dich sehen, Jesus, ich öffne dir mein Herz, bitte komm herein, lass mich Gemeinschaft mit dir haben, erfülle mich mit deiner Gegenwart. Komm, Jesus, berühre mich. Das ist mein Wunsch, das sage ich ihm immer wieder. Den Spruch kennt er schon lange, aber ich und er sollen sicher sein, dass das mein Anliegen ist. Und wenn du merkst, dass er während des Gottesdienstes zu dir redet, sei es durch einen Bibelvers, durch ein prophetisches Wort, durch ein Bild oder durch eine Berührung, dann nimm es an, ohne zu zögern, ohne lange mit in deinem Verstand darüber zu diskutieren. Und wenn es nicht für dich ist, dann gib es weiter, wenn hier im Gottesdienst Raum dafür gegeben wird oder anschließend. Nur lass es nicht umkommen, wenn es der Herr dir gegeben hat. Und wenn wir damit anfangen, im Kleinen treu zu sein, dann wird er durch uns auch Größeres tun, was er uns anvertraut. Und dann haben wir noch eine weitere Möglichkeit, dem Herrn in unserem Herzen aufzunehmen, durch das Abendmahl. Jesus hat gesagt, dass ihm herzlich danach verlangt, dieses Mahl mit seinen Jüngern zu halten. Es wäre schlimm, wenn wir das Abendmahl nehmen und dabei nur eine Tradition feiern, eine Tradition pflegen, indem wir zwar Brot und Kelch nehmen, aber nicht merken, dass Jesus vor uns steht und sagt, ich muss heute in deinem Haus bleiben. Wenn wir das nicht annehmen, dann ist das so, als Jesus steht vor dir und du drehst dich weg von ihm und lässt ihn einfach stehen. Ich möchte euch alle einladen, wenn wir gleich anschließend Brot und Kelch nehmen, aus der Überzeugung eures Herzens zu Jesus zu sagen, Herr, du bist mir hoch willkommen. So wie ich Brot und Wein als Zeichen in mich aufnehme, so möchte ich auch in meinem Herzen dich aufnehmen, Herr Jesus. Und dann wollen wir noch einmal im Geist vor ihm stehen und ihn mit den Augen unseres Herzens ansehen und darauf achten, was er uns sagt oder was er uns sehen lässt und tun, was er will. Herr Jesus, danke, dass du hier bist, bei uns bist. Danke, Herr, dass du so real für uns sein willst, wie du es für Zachäus warst. Danke, Herr, dass das heute immer noch geschieht. Danke, dass wir dich schon so lange kennen können und dass wir schon so viel von dir empfangen haben und dass wir viel besser als die ganzen Leute aus Jericho und auch als Zachäus wissen, wer du bist und was du für uns getan hast. Herr, und ich wünsche mir für mich und für alle meine Geschwister, dass dieser Gottesdienst heute eine weitere Gelegenheit für dich ist, uns ganz persönlich zu begegnen. Dass wir dir nahe kommen, weil du uns nahe kommst. Und dass du uns neu zurüstest, Herr, für das, was vor uns liegt und was wir noch nicht wissen. Und dass wir voller Freude werden, weil du uns berührt hast. Danke, Herr. Amen. Wir wollen jetzt das Abendmahl miteinander feiern und aufgrund der Pandemie sind die Umstände ganz anders. Wir müssen voneinander auch viel mehr Abstand nehmen. Und das ist im Moment wichtig und gut. Aber ich habe schon von etlichen gehört, dass sie schmerzlich vermissen, dass wir uns unsere geschwisterliche Zuneigung nicht mehr dadurch sichtbar machen können, dass wir uns auch mal in den Arm nehmen. darauf müssen wir im Moment verzichten, aber auf eines müssen wir nicht verzichten, Gott sei Dank. Und das ist die Gemeinschaft mit dem Herrn, der ist hier bei uns und er kann uns berühren, weil von ihm geht nie was Schlechtes aus. Er wird uns nie mit irgendwas anstecken, was uns schaden würde. Er kommt uns nahe. Und wenn wir uns für ihn öffnen, ist das so wohltuend und befriedigend wie körperlicher Kontakt. Immer wieder erfahren wir auch, dass dadurch, dass wir uns für ihn öffnen, Heilung und Wiederherstellung sogar in unserem Körper, nicht nur in unserer Seele, geschieht. Wir sollen schmecken und sehen, dass der Herr gütig ist. Brot und Kelch erinnern uns, dass er sein Leben für die Vergebung unserer Sünden gegeben hat und dass in seinem Blut ein ewiger Heilsbund mit Gott in Kraft gesetzt worden ist. Und das wollen wir auch heute wieder feiern und genießen. Lasst uns erwarten, dass er zu uns spricht, dass er uns berührt, wenn wir uns auf ihn ausrichten. Ich lese aus Lukas 22. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Lasst uns vor dem Austeilen von Brot und Kelch dafür danken. Josef, ich möchte dich bitten, dass du für das Brot dankst. Und Herr, wir danken dir, dass du diesen Bund möglich gemacht hast zwischen dem Vater und uns, dass wir Kinder Gottes werden können. Du hast dein Blut dafür vergossen, dass dieser Bund in Kraft gesetzt wird. Und danke, dass er für uns gültig ist. Danke, dass es mein Bund ist, den ich mit dem Vater geschlossen habe und jeder von uns hier. Danke, dass wir in dieser Gewissheit unser Leben führen können und in dieser Gewissheit warten können darauf, mit dir gemeinsam in der Herrlichkeit zu sein. Und dafür danke ich dir aus ganzem Herzen, Herr. Amen. Lasst uns zum Schluss Segen aufstehen, bitte. Danke, Herr Jesus, dass du hier bei uns bist, aber nicht nur hier, wo wir als Gemeinde zusammen sind, sondern dass du mit uns gehst. Und dass das, was wir in besonderer Weise hier im Gottesdienst mit dir erleben können, uns prägen soll, ja, aus dieser Erfahrung in der Gemeinschaft mitgehen soll in unseren Alltag. Und so möchten wir dich bitten, Jesus, dass du jetzt noch deine Hände auf uns legst, auf jeden Einzelnen von uns und durchströmst mit deiner Liebe, mit deinem Frieden, mit der Kraft aus der Höhe, dass du mit uns gehst in diese Woche, Herr, dass du uns sendest, dass wir Zeugen für dich sind, den Menschen, denen wir begegnen, dass sie durch uns Trost in dieser trostlosen Zeit erfahren, dass sie durch uns erleben können, dass es Menschen gibt, die geliebt sind von dem Gott im Himmel. Danke, Herr, dass du uns segnest, dass du mit uns gehst. Dem aber, der über alles hinaus in noch weit höherem Maße zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus, von Geschlecht zu Geschlecht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.